Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Ofenkäse Crimes, eurem True Crime Podcast für obskure Mordfälle. Und für alle die neu dazugeschalten haben, wir sitzen hier meistens zu zweit in unserem kleinen Ministudio und ich erzähle meinem Freund Raphael die True Crime Fälle, die mich am meisten beschäftigen und die ich euch auch heute nicht vorenthalten will. Hallo Raffi.
Hi, wie geht's dir?
Ja, mir geht's ganz gut. Ich freue mich auf jeden Fall heute, dir endlich den Fall vorzustellen.
Ja, du hast Kathi hat sehr viel geteased die letzten zwei Wochen, wie crazy der Fall ist und was für coole Details sie mitgebracht hat heute. Deswegen bin ich auch gespannt.
Ja, du kannst auf jeden Fall auch gespannt sein. Ich habe vorher von dem Fall noch nie was gehört und ich bin ja, wie ihr alle auch, die zuhören, sehr, sehr begeisterter True Crime Fan und habe da auch bis auf die Doku sehr, sehr wenig zu gefunden. Und konnte nicht auf ganz so viele Seiten gehen, weil die halt quasi gesperrt waren. Ich glaube, wegen EU-Richtlinien, da kommt man nicht auf alle Seiten drauf. Hab mir aber im Vorfeld eine fünfteilige Doku angeguckt, die ich euch auf jeden Fall auch nach dem Fall ans Herz lege. Sonst wäre es ja nicht mehr spannend, wenn ich euch das jetzt sage und ihr wegklickt und auf YouTube geht. Also bleibt dran und danach YouTube. Es lohnt sich auch, sich die Doku nach dem Fall heute anzuhören. Bist du bereit, Raffi?
Yes.
Ja, für alle, die heute vorhaben, ein bisschen was zu schnabulieren bei der heutigen Folge, lasst es einfach lieber sein. Also lasst es einfach. Und damit sind wir auch schon irgendwie bei der Triggerwarnung, denn es geht heute unter anderem um Drogenkonsum, um Gewalt an Tieren und um die Beschreibung von Gewalt. Also wenn euch diese Themen zu heftig sind, dann hört die Folge nicht alleine oder schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Clemens, North Carolina. God bless America. Clemens ist eine Stadt mit ca. 18.000 EinwohnerInnen, ein Vorort von Winston-Salem. An den Highways hängen große Plakate, auf ihnen biblische Verse und das Versprechen, in Gott Liebe finden zu können. Die BewohnerInnen von Clemens sind gläubige Menschen, treffen sich sonntags nach der Messe zum Barbecue. Hier identifiziert sich fast jeder mit der Kirche. Einige EinwohnerInnen aus Clemens sind sogar Evangelikalen, einer der größten Religionsgruppen der USA. Sie verurteilen den modernen Lebensstil, sind konservativ, haben eine abneigende Haltung gegen Homosexualität oder zur Abtreibung und glauben an das Fegefeuer nach dem Tod. Für diejenigen, die Sünden in ihrem Leben begangen haben. Unter ihnen sogar Menschen, die sich auf den apokalyptischen Untergang vorbereiten, Essen horten und Fluchtübungen praktizieren. Allerdings kann es im Vorort auch ziemlich trist werden. Es gibt kaum Anlaufstellen oder Treffs für Jugendliche an diesem Ort, außer natürlich in der Kirche. Ist man anders, fällt aus dem Raster raus, so muss man sich eine eigene Beschäftigung suchen. Auch die Arbeits- und die Perspektivlosigkeit färbt die Zukunft der Jugend von Clemens in ein trübes Grau. Doch da gibt es jemand, der so ganz und gar nicht dem Muster der konservativen BürgerInnen entspricht. Jemand, der auffällt, der anderen Jugendlichen imponiert, der ausbricht, Partys feiert, Sex offen auslebt, Satan und nicht Gott liebt, der mit allen Mitteln gegen das triste Grau in Clemens steht und zu einem gefürchteten Nachbarn wird. Der Angst und Schrecken in den kleinen, heilen Welten der BürgerInnen von Clemens verbreiten wird. Aber gleichzeitig auch die Bewunderung der Teenagerherzen bekommt und Menschen dazu verleitet, mit ihm gemeinsam Morde zu begehen. Aber beginnen wir von vorne. John Alexander Lawson erblickt am 12. August 1978 in San Francisco, Kalifornien, das Licht der Welt. Seine Eltern Timothy und Cynthia Lawson lassen sich nach 21 Jahren Ehe im Jahre 1990 scheiden. Nach der Scheidung zieht John mit seiner Mutter in den oben beschriebenen Ort, Clemens. Johns Mutter heiratet 8 Jahre später einen neuen Ehemann namens Johnny Larry James. Gemeinsam bewohnen sie das Haus im Nob Hill Drive in North Carolina. Bereits im frühen Kindheitsalter hatte John mit psychischen Problemen zu kämpfen. Im Schulalter wurde bei ihm bereits eine Schizophrenie diagnostiziert, sowie Depressionen. Schizophrenie ist im Kindheitsalter relativ selten. Sie beginnt meist in der Jugend oder bis Mitte 30 und ist gekennzeichnet durch Verhaltens-, Wahrnehmungs- oder Gedankenstörungen. Schon im Schulalter war John fasziniert von Vampiren, las viel über die Church of Satan und nahm bereits mit 13 erste Drogen, die er mit Alkohol herunterspülte. Cynthia, die Mutter, wollte ihrem Sohn helfen, suchte ihm einen Therapieplatz. Aber leider ist das System in Amerika anders. Geht das Geld aus, so geht auch die Hilfe aus. So kam es dazu, dass Johns Mutter sich die wichtige Behandlung ihres Sohnes finanziell nicht mehr leisten konnte. Schnell verschlechterte sich Johns Zustand. Er begann, Tiere zu quälen. Eine Nachbarin beobachtete, wie John seine Katze im Baum erhangen hatte. Hatte einen Strick um sie gehangen und sie kopfüber an die Äste gehangen. Eine ehemalige Freundin der Mutter Johns berichtete, dass Cynthia irgendwann nicht mehr wusste, wie sie mit John umgehen soll. Zerbrach selbst unter der Last. Kümmerte sich nicht mehr um John. Bereits im Jugendalter fing John an, sich nicht mehr zu waschen. Wollte nicht mehr duschen und keine Zähne putzen. In der Schule wurde er von allen Kindern nur noch Third Boy genannt. Ja, was so viel heißt, übersetzt wie, ja, Scheißhaufen Junge, Raffi, korrigier mich.
Ja.
Third ist ein Scheißhaufen, ne?
Ja.
Ja. In der Schule wurde er also von allen Kindern nur noch Third Boy genannt. Also verließ John die Highschool, blieb zu Hause in dem Haus auf dem Nob Hill Drive. Das Haus, das einst ihm und seiner Mutter gehörte, das einen schönen Eingang hatte und zu Halloween aufwendig dekoriert wurde, gehörte nun nur noch ihm. Denn seine Mutter litt unter Depressionen, konnte sich nicht mehr gegen John wehren. Er wurde sogar aggressiv gegenüber Cynthia, schlug sie oder würgte sie. Sie konnte sich nicht mehr gegen ihn wehren. Er hatte das Zepter übernommen. Und da gab es noch etwas. John war ab 2002 nicht mehr John Lawson, sondern Pazuzu Algarat. Diesen Namen ließ er legal ändern und somit war er auch nicht mehr das Opfer, das alle treten und mobben konnten oder ihm Zettel auf den Rücken kleben konnten, sondern ein satanistischer Hohepriester, wie er selbst sagte. Pazuzu nannte er sich, weil einer der Dämonen aus seinem Lieblingsfilm Der Exorzist diesen Namen trug. Seinen Nachnamen Algarat wählte er, da er den Leuten erzählt habe, er habe im Irak gekämpft. Mit der Verwandlung seines Namens folgten auch immer mehr Veränderungen seiner Äußerlichkeiten. So feilte sich Pazuzu die Zähne zu kleinen Stummen, ließ sich das Gesicht mit satanistischen Tätowierungen schmücken und bemalte sich mit Blut. Außerdem ließ er seine Zunge spalten, damit er sie in beide Richtungen wie kleine Schlangen bewegen konnte. Pazuzus Haus des Horrors ist mit Worten kaum zu beschreiben. Es ist ein Haus ohne Regeln, pure Anarchie. Alles ist dort erlaubt, wie in einem Paralleluniversum. Eine Ausbruchsmöglichkeit aus dem frigiden Leben in Clemens. Eine Fluchtmöglichkeit oder ein Zeitvertreib für Jugendliche, die sich oft nicht verstanden fühlen und sich neu identifizieren müssen. Das Haus, das schon nach Beschreibung von Weiben nach einer Mischung aus Urin und Verrottung roch, soll laut Pazuzu ein Ort für sogenannte Misfits und Outcasts sein. Für Menschen, die nicht wie er in diese Stadt passen. Pazuzu schafft es, sich einen Namen zu machen, wird fast als urbane Legende gesehen. Es dauert nicht lange, bis sich herumgesprochen hat, was in Pazuzus Haus alles möglich ist. Und was dort alles passieren wird, wenn Pazuzu dich zu einer seiner berühmten Partys einlädt. Immer wieder vollzog Pazuzu satanistische Rituale. Biss Tieren den Kopf ab, übergoss sich mit Blut, biss sich mit seinen Freundinnen in die Arme und trank das Blut aus den Armen der Freundinnen, die er da hatte. Auch das Blut der Tiere wurde unter den Partygästen geteilt, denn Pazuzu wollte eins, schockieren. Aber trotzdem kamen die Jugendlichen in Scharen zu seinem Haus, wollten Teil sein, den Duft des Verbotenen erschnuppern. Ein Bekannter erzählte, dass es kein Klo gab. Pazuzu habe sie ermutigt, ihre Geschäfte in den Ecken zu erledigen. Je dreckiger und gesellschaftsunkonformer, desto besser, sagte Pazuzu. Überall in den Ecken lagen Exkremente von Menschen und seinen 6 Hunden. Der Geruch beißend aus der Mischung von Urin, Zigarettenrauch und dem Geruch von Eisen des getrockneten Blutes. In der Spülmaschine wusch Pesuso nicht etwa sein Geschirr, sondern seine unzähligen Waffen. Die Partys, die bei Pesuso stattfanden, waren allseits bekannt. Drogenmissbrauch und Orgien vorne an. Wer würde nicht als Jugendlicher gerne diesen verrückten Dude kennenlernen, der von sich selbst behauptet, er könne das Wetter kontrollieren und im christlichen Clemens seine rebellische Seite zeigte? Ein alter Freund von Pesuso erzählt, er hatte eine verdrehte Art von Charisma. Es ist die Art von Charisma, die nicht jeden ansprechen wird. Aber bestimmte Köpfe werden davon angezogen. Die Außenseiter, die Ausgestoßenen, die am Rande lebenden Menschen oder die Menschen, die am Rande leben wollen. Er war für uns wie der New Age Manson. Auch Frauen imponierte Pesusos Art. Er war anders, gefährlich und verboten. Diejenigen, die er besonders mochte, wurden als seine Fiancées, also seine Verlobten, betitelt. Unter seinen unzähligen Liebschaften waren auch zwei junge Frauen namens Amber Birch und Crystal Matlock. Sie waren seine sogenannten Hauptdamen, stolz darauf, von Pesuso als seine Verlobten betitelt zu werden. Crystal und Amber gingen in Pesusos Haus ein und aus, drehten gemeinsam Pornos, meistens High auf synthetischen Drogen. Sie rekrutierten auch andere Mädchen für Pesusos Bedürfnisse, erzählten auf den Highschools von seinen unbeschreiblichen Fähigkeiten. Immer wieder kamen Gerüchte auf, dass Pesuso sogar bereits Menschen ermordet hatte. Er selbst prahlt sogar vor seinen Freunden damit, sagt, er habe sogar bereits eigene Snuff-Videos gedreht. Videos, auf denen live gefilmt wird, wie ein Mensch umgebracht wird, die sich im Darknet meist für gutes Geld verkaufen lassen. Und er habe sogar einen Menschen im Keller gefangen gehalten. Aber so recht glauben will ihm das irgendwie niemand. Schon, sie halten ihn für den Verrückten aus dem Dorf, der vielleicht nicht ganz unschuldig ist, aber doch bestimmt niemals einen Mord begehen würde. Zwar kommt es immer wieder vor, dass Partybesucher nach Pesusos Partys die Polizei von Clemens informieren, die daraufhin auch zum Noppeldrive fahren und, Achtung, Pesuso fragen, ob er in seinem Haus Leichen habe. Pesuso antwortete, er habe keine Leichen im Haus. Die Polizei fragt, ob sie sich das Haus mal angucken könnte. Pesuso verneint. Der Polizei reicht das als Antwort und fährt. Fährt weg von dem Haus, das schon meilenweit zu riechen ist. 2010, 8 Monate nach der fehlgeschlagenen Hausdurchsuchung, kommt es zu einem Vorfall, bei dem Pesuso involviert ist. Am 7. Juni 2010 finden BürgerInnen von Clemens die Leiche. Die Leiche eines 30 Jahre alten jungen Mannes namens Joseph Emrick Chandler. Laut Angaben seiner Mutter Sheila ist Joseph von Geburt an fast blind, kann kaum sehen. Sheila beschreibt ihren Sohn als einen warmherzigen und gut erzogenen Jungen. Trifft sich kaum mit Leuten und ist schüchtern. Als Joseph abends zu einer Tankstelle geht, kommt er mit Pesuso und Pesusos Begleiter ins Gespräch. Niemand weiß, warum Joseph in das Auto von Pesuso und seinem Freund, dem Begleiter Nicholas, einstieg. Sie fuhren mit ihm zu einem nahegelegenen Fluss, an einem Park. Was genau dort vor sich ging, weiß niemand. Doch Josephs Leiche wird mit einem Kopfschuss gefunden. Laut Pesuso und seiner Begleitung Nicholas sei der Schuss aus einem Unfall heraus geschehen. Aber daran glaubt Sheila, die Mutter von Joseph, nicht. Im März 2011 bekennt sich Nicholas Rizzi, der Begleiter von Pesuso, als schuldig und wird zu 13 Monaten Haft verurteilt. Pesuso wird danach mit Accessory verurteilt, also der Mittäterschaft. Danach muss er sich einem psychologischen Gutachten unterziehen. Dort soll überprüft werden, ob er psychisch stabil genug wäre, an einem Prozess gegen ihn teilzunehmen. Aber Pesuso kommt nicht in Haft. Stattdessen bekommt er eine 5-jährige Bewährungsstrafe. Doch eines Tages kommt das psychologische Gutachten an die Öffentlichkeit und wird den Medien gegeben. In diesem Bericht wird die lange Vorgeschichte Pesusos psychischer Krankheiten dargelegt. In dem Bericht erzählt Pesuso, dass er eine Religion gegründet hätte und deswegen müsse er so schnell wie möglich aus der Untersuchungshaft heraus, denn bald sei wieder die Zeit gekommen, um ein Tier zu opfern. Die Mutter Cynthia erzählte laut Gutachten, dass sie sich Sorgen um ihren Sohn mache. Verbiete man ihm, die Tieropferungen durchzuführen, so würde er immer drohen, sich umzubringen. Szenenwechsel und 2 Jahre vorher, 2009. Im Gegensatz zu der Liebesbeziehung von Pazuzu und Amber gibt es in Clemens ein Paar, deren Liebe auch ganz ohne Exzesse jeglicher Art wie der eben beschriebenen auskommt. Josh und Martha Wetzler. Wenn Martha über ihren Josh redet, dann strahlen ihre Augen. Liebe auf den ersten Blick, sagt sie. Wenn sie über Josh erzählt, da beschreibt sie meist die ersten Jahre ihrer Beziehung und ihre Unternehmung. Josh ging schon immer gern auf Leute zu und unterhielt sich mit Fremden. Ihm schien es in die Wiege gelegt worden zu sein, Menschen in Gespräche einzubinden. Er interessierte sich für ihre Geschichten. Martha war erschüchternd. Ein perfektes Match. Gegensätze ziehen sich an, wie es so oft heißt. Martha und Josh haben einen gemeinsamen Traum. Einen Hof mit Tieren zu kaufen, auf dem sie Pferde züchten können. Gesagt, getan. Martha und Josh kaufen einen Hof, nehmen dafür einen Kredit auf. Ihr gemeinsames Glück wird perfekt, als die beiden Verlobten einen Sohn bekommen. Josh liebt seinen Sohn über alles. Familie steht für ihn immer an erster Stelle. Aber die Finanzierung des Hofes und die tägliche harte Arbeit und die finanziellen Sorgen der jungen Familie lässt die Fassade bröckeln. Den Kredit für den Hof können sie nicht mehr bezahlen. Martha findet erst später heraus, dass Josh anfängt, Pilze und Gras zu verkaufen, um mit den monatlichen Zahlungen hinterherzukommen. Und eines Tages im Februar 2010 beginnt die Tragödie. Josh kommt nicht nach Hause. Tage vergehen. Josh wird als vermisst gemeldet. Die Polizei in Clemens agiert nicht. Schließlich ist Josh ja erwachsen, sind die Aussagen der örtlichen Polizei. Martha erzählt, dass die Tage vergingen. Und als Josh sich nicht am Geburtstag seiner Mutter meldete, wusste sie, es kann etwas nicht stimmen. Ende Februar. Marthas Telefon klingelt. Ihre beste Freundin ist am Hörer und hat beunruhigende Nachrichten für die junge Mutter. Sie sagt, sie habe Gerüchte gehört, dass Josh im Garten von Pazuzu begraben wurde. Martha informiert darauf sofort die örtliche Polizei. Diese durchsuchen Pazuzus Haus erneut. Allerdings wurden auch diese Ergebnisse der Hausdurchsuchung an niemanden weitergeleitet. Bis heute liegt sie versiegelt bei der Polizei in Clemens. So gingen die Jahre ins Land. Immer wieder kam es zu Gerüchten der Morde und des angeblichen Friedhofs bei Pazuzu im Hinterhof. Doch manchmal benötigt es einen mutigen Helden oder eine mutige Heldin. Jemand, der oder die Licht ins Dunkel bringt. Matt, ein ehemaliger Veteran und Freund von Pazuzu, fährt eine Freundin zum Flughafen. Er merkt, dass sie anders ist als sonst, so ruhig und verschlossen, wirkt irgendwie verstört. Als er sie fragt, was los sei, erzählt sie ihm, dass Pazuzu andauernd davon reden würde, dass er einen Mann zerstückelt habe und ihn in seinem Hinterhof begraben habe. Pazuzu habe sogar erzählt, dass es sich um Josh Wetzler handelt. Matt ermutigt seine Freundin, dies bei der Polizei kundzutun. Aber wie wir bereits von diesem Fall wissen, scheint die Polizei nicht viel zu tun. So wagen die beiden Freunde den mutigen Schritt. Ausgestattet mit dem Mikro ihres iPhones interviewen sie Pazuzu bei einem seiner Partys. Hast du wirklich jemanden umgebracht? Pazuzu scheint sich davon so geehrt zu fühlen und berichtet wieder mit Stolz davon, wie er jeden einzelnen Arm und jedes einzelne Bein mit einem Messer abgeschnitten habe. Wie er gesehen habe, wie das Leben aus dem jungen Familienvater weichte. Matt und seine Freundin bringen die Aufnahme zur Polizei, ohne zu zögern. Nun müssen sie handeln. Erneut und das letzte Mal wird nun das Haus, 4 Jahre nach der ersten Vermisstenmeldung von Josh Wetzler im Oktober 2015, von Pazuzu Ila Algarat untersucht. Die PolizistInnen filmen ihren Einsatz. Sie betreten die Vordertür. Die Vordertüre lässt sich mit einem kleinen Dekototenknopf öffnen, auf dem die Inschrift steht »Death will triumph«. Im Inneren des Hauses das blanke Chaos. Hakenkreuze und arabische Gebete in Schriftzügen an den Wänden. Der Schimmel steht hoch auf den Müllbergen in den Ecken. Die Hunde in einem verwahrlosten Zustand. Matratzen mit Urin und Blutflecken liegen auf dem Boden verteilt. In den Terrarien liegen tote Schlangen und Kaninchen in Massen. Der Zustand des Hauses ist unbewohnbar. In einem messihaften Zustand, könnte man sagen. Das einzige Zimmer, das im Gegensatz zu den anderen in Ordnung aussieht, ist das der Mutter von Pazuzu, die schon lange in diesen Umständen lebte. Die ErmittlerInnen gehen durch die vermüllten Räume. Und einer beschreibt es ganz gut mit dem Satz, "This is a bad case of whatever he got." Also, so was bedeutet es ungefähr übersetzt, Raffi? Wir haben es mit einem schlimmen Fall von was auch immer er hat zu tun, ne? Will ich jetzt sagen. Der Kot der Hunde wurde einfach in die Mülleimer im Haus geworfen. Die ErmittlerInnen setzen ihre Arbeit im Hinterhof fort. Dieser wird im Gesamten umgegraben. Neben allerlei Tierskeletten werden zwei menschliche Leichen gefunden. Am 13. Oktober die Gewissheit. Bei der einen gefundenen Leiche handelt es sich um Josh Wetzler, dem Familienvater aus Clemens. Bei dem anderen Mann handelt es sich um einen Mann namens Tommy Dan Welch, der ebenfalls wie Josh Wetzler im Jahre 2009 als vermisst gemeldet worden war. GerichtsmedizinerInnen fanden bei der Autopsie heraus, dass sowohl John als auch Tommy Dan Welch an den Folgen eines Kopfschusses verstorben seien. Am 5. Oktober wurde Algarat und seine 24-jährige Verlobte Amber Birch verhaftet und verhört. Amber sagte aus, dass Josh Wetzler, bevor er erschossen wurde, tagelang verhungert sei, bevor sie ihn schließlich das Leben nahm. Tommy Dan Welch wurde von Amber mit einem 22er Kaliber erschossen. Zweimal in den Kopf, als er auf der Couch saß. Beide vergruben die Leichen in Pazuzus Hinterhof. 22 Tage nach Pazuzus Verhaftung, am 28. Oktober 2015, bevor es überhaupt zu einer Verhandlung kam, wurde Algarat leblos in seiner Zelle im Gefängnis von Raleigh in North Carolina gefunden. Algarats Tod wurde durch eine Wunde an den Pulsadern hervorgerufen. Gerüchte kursieren, dass Algarat sich selbst in den Arm biss, da keine scharfen Gegenstände in den Zellen vorhanden waren und Bissspuren am Arm zu sehen waren. Amber, Pazuzus Verlobte, wurde für ihre Straftaten zu 30 Jahren und 8 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Die zweite Verlobte, Crystal Matlock, stellte sich ebenfalls der Polizei und bekannte sich als schuldig der Beihilfe zum Mord. Aber Crystal wurde nur zu 3 Jahren Haft verurteilt. Bisher ist nicht bekannt, wie Josh Wetzler und Tommy Dan Welch an Pazuzu gerieten. Wetzlers Ehefrau vermutet, dass Josh über den Verkauf der Magic Mushrooms an Algarat geriet. Das Haus am Noppel Drive wurde im August 2015 abgerissen. Nachbarn kamen in Scharen, um den Fall des Hauses zu feiern. Trafen sich zum gemeinsamen Grillen. "Der Teufel ist weg", riefen die Nachbarinnen, als das Haus von den Kränen und den Baggern niedergerissen wurde. Joshs Ehefrau Martha erzählt, dass seit dem Tag, an dem sie erfuhr, dass ihr Mann verstorben sei, eine Last von ihr fiel. Sie erzählt den Interviewern, dass sie glücklich sei, dass ihr Mann von dem Leiden erlöst worden ist. Sie und ihr Sohn können nun beginnen zu trauern. "Wir können ihn jetzt begraben und nach Hause bringen", sagt Martha. Als sie gefragt wird, ob sie Algarat jemals verzeihen kann, sagt sie, "When I think about him killing my son's father, it makes me very ill. But I know that my beliefs are compassion and love." Ja, das war der heutige Fall. Die Doku, die ich dazu gesehen habe, war von Vice. Heißt das Vice? Vice?
Vice.
Normalerweise gucke ich mir nicht so oft Dokus von Vice an, weil die oft sehr, ja, die sind halt schon ein bisschen so Schlagzeilen geil, sage ich jetzt mal so ein bisschen, aber ich muss sagen, die Doku ist echt mega gut geworden. Es wiederholt sich viel oft in den 5 Teilen, aber super, super spannend auf jeden Fall. Ihr müsst allerdings eine Altersfreigabe machen, wenn ihr die Doku gucken wollt. Raffi, jetzt hast du mir so lange zugehört, warst ganz still, jetzt frage ich dich natürlich wie immer, was du von dem heutigen Fall so hältst.
Ja, ich war echt angeekelt, als du von dem Haus erzählt hast, wie da so die Zustände waren. Und es passt aber irgendwie dann ins Bild von in ganz viele halt schlimme Gewaltverbrechen und irgendwie auch oft in welche aus den USA, wo Verwahrlosung eine große Rolle spielt und jetzt nicht nur von dem, in dem Fall von dem Jungen, der dann ja nicht weiter behandelt werden konnte. Die Mutter war überfordert, der Vater war nicht da, sondern auch so von der Gesellschaft. Also es war ja offensichtlich auch echt vielen Leuten egal, was da abging.
Ja.
Vielleicht nicht den unmittelbaren Nachbarn, die dann da am Ende gefeiert haben, aber so der Stadt, der Polizei scheint es ja doch ziemlich egal gewesen zu sein letztlich. Und ja, das finde ich erschreckend.
Ja, was du gerade sagst mit der Polizei, ich habe ja auch erzählt, dass Clemens so sehr religiös ist. Und
ja.
Man sagt ja immer, Polizei oder der Staat und die Kirche sind getrennt. Und da kann ich euch auch eine gute Doku zu empfehlen. Bibeltreue Macht heißt die, Bibeltreue Macht, die USA. Und da ist es halt wirklich so, dass es da, weiß ich nicht, Polizisten gibt, die sagen, okay, die halten dich an und fragen, hast du heute schon gebetet? Oder okay, wenn du jetzt nochmal betest, dann kommst du halt nochmal da und damit davon. Und ja, vor allem in diesem religiösen Ort glaube ich halt einfach, dass sich viele Leute für ihn einen Scheißdreck interessiert haben, glaube ich einfach. Weil der, also, ne, um Gottes Willen, dieser Mensch hat zwei Leute umgebracht. Das ist ja wie immer, wie wir sagen, Kacke einfach, aber ich glaube halt einfach, dass der halt massiv psychisch krank war. Massiv.
Ja, aber was ist denn die Rolle der evangelikalen Gemeinde dort in dem Fall? Weil, also gibt es da einen Zusammenhang oder meinst du nur, dass er eben ausgegrenzt wurde, weil er nicht Teil dieser Gemeinschaft war? Oder?
Es hat halt alles irgendwie Sinn ergeben. Also der ist ja dazugezogen und hatte schon als Kind, bevor er dazugezogen ist, Schizophrenie gehabt und hat sich immer sehr für so okkulte Dinge interessiert, fand das immer faszinierend. Und ich glaube dann, kann jetzt so sein, muss jetzt nicht so sein, aber so stelle ich es mir vor, ist er in diese Gemeinde da gekommen und hat gemerkt, da kann er sich gar nicht mit identifizieren. Er hatte wahrscheinlich auch ganz andere Dinge zu bewältigen in dem Moment. Und ja, wenn man rebelliert, wogegen rebelliert man dann? Ne? Das sind meistens die Eltern. Die Mutter war ja aber nicht mehr irgendwie erziehungsfähig. Deswegen hat er irgendwie so gegen alles rebelliert. Ne? Und er war halt auch einfach, hat eine Persönlichkeitsstörung, ne? Eine massive. Also er denkt ja, er wäre Satan, er wäre ein Hohepriester, er wäre ein Kriegsverbrecher. Hat gesagt, er hätte 9/11 mit organisiert zum Beispiel. Sich nicht mehr gewaschen und Zähne geputzt, was auch oft ein Zeichen von einer sehr schweren Depression sein kann.
Ja.
Ja, also schon. Ich hatte irgendwie in der Doku, hatte ich gedacht, boah, man hätte ihm echt so, wenn man ihm doch nur hätte helfen können, wenn das nicht an Geld lägt, dass die Behandlung nicht mehr.
Tja.
Das ist halt das Perverse, ne? Dass da Kinder, auch wenn du kein Geld mehr hast in Amerika für die Behandlung, dann bist du halt am Arsch.
Ja, ist halt privatisiert.
Ja.
Und gerade da North Carolina ist ja auch einer der Paradestaaten, die so extrem und die da unter dieser Opioidkrise leiden,
ja.
Der wirtschaftlich nicht gut aufgestellt ist.
Und deswegen
die haben massive gesundheitliche Probleme auch. Ich habe da letztens eine Doku gesehen, da ging es um die USA und da war auch eine Familie aus North Carolina, die sind dann zu so einem Event gefahren, da war in einer riesigen Turnhalle, haben Ärzte gearbeitet von irgendeiner Wohltätigkeitsorganisation, Zahnärzte, und da konnten die Leute aus der Umgebung, die halt keine ordentliche Versicherung haben, einmal im Jahr hingehen und sich halt die Zähne machen lassen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die was dafür bezahlt haben, aber das ist halt so. Für uns wirkt das so fremd, und das meinte ich eben auch mit Verwahrlosung. Also mich erschreckt das immer wieder, wie sehr man gerade aus solchen Fällen aus den USA hört, wie Leute so krass auf sich alleine sind.
Ja.
Also das gibt's überall, ne? Aber
ja, klar.
Da ist das irgendwie, habe ich das Gefühl, ist das höher frequentiert, wo dann, vielleicht ist das auch der Größe dieses Landes einfach geschuldet, Leute so in ihrer eigenen Welt leben und das so, so krass eskaliert dann, wie in dem Fall, ja.
Auch hier in der Schule, also wenn du da ein Kind kommt in die Schule und es riecht wirklich nach Kot und das hat man ja anscheinend wirklich gerochen, dass halt dann auch so diese Social Services, also was hier das Jugendamt ist, das ist halt wirklich, Wahnsinn. Und wie du halt auch schon sagst, North Carolina, Arbeitslosigkeit, das ist das, was halt auch, glaube ich, die Jugendlichen da so auch trotz, dass er, sage ich jetzt mal, gestunken hat und alles, warum er die angezogen hat, so, ne? Weil da ist halt nichts los, da ist halt nichts, also gar nichts. Das ist schon krass. Ja, und dann da diese Evangelikalen. Hab ich was in der Doku gesehen? Da gibt es in Kentucky, haben die eine lebensgroße Arche Noah nachgebaut. Das habe ich erzählt, glaube ich, schon, ne? Und da machen die halt dann auch immer Schulausflüge hin und wow, guck mal, wie toll. Die Erde ist gar nicht so und so entstanden, sondern durch Gott. Ja, es ist schon.
Ja, das ist nochmal ein eigenes Crime-Thema.
Das ist nochmal eigentlich wirklich nochmal ein eigenes Crime-Thema. Aber ich finde das für den Fall wichtig zu wissen, in welcher Umgebung er. Weil ich glaube schon, dass es als Jugendlicher, wenn man, ich meine, jeder Jugendliche geht ja durch so eine Art Identitätskrise. Und wenn du dann aber noch eine psychische Krankheit hast, ne, dann kommen ganz viele Faktoren zusammen. Ja, also es ist schon. Der auf seine eigene Mutter gewirkt hat, war auch mal in der Highschool schon mal angezeigt, weil er wohl ein Mädchen vergewaltigt haben sollte, ist aber fallen gelassen.
Mhm.
Also es ist schon, ich finde, man muss die Doku gucken, da kommen so viele Leute zu Wort, die bei ihm auf den Partys waren, die auch teilweise mit ihm befreundet waren und ihn auch heute noch vermissen, weil sie sagen, der war eigentlich kein schlechter Mensch. Eigentlich war das ein hilfloser Knirps gewesen, aber er hat halt trotzdem.
Naja, also.
Er hat halt Menschen umgebracht und das ist halt nicht in Ordnung. Ne?
Und Tiere gequält.
Und Tiere. Ich möchte das um Gottes Willen nicht wegmachen, weil um Gottes Willen, das ist ja auf jeden Fall schlimm. Auch wenn man als Mutter so lange wartet, wo der Vater des Sohnes ist, das ist tierisch schlimm und er hat auf jeden Fall. Ja, hätte ja eigentlich wahrscheinlich dann noch ein Verfahren bekommen sollen, aber hat sich ja dann umgebracht. Die Autopsieberichte von dem Suizid, da wurden Zeichnungen gemacht von den Gutachterinnen, die werde ich euch auch auf Instagram hochladen. Da sieht man, haben die Bissspuren am Handgelenk auch eingezeichnet, wie die waren. Da ist man sich bis heute nicht so sicher, ob er sich selber quasi in den Arm gebissen hat und sich dadurch umgebracht hat.
Ja, aber das ist ja sehr wahrscheinlich. Er fängt ja nicht einfach an, aus seiner Hauptschlagader am Arm zu bluten. Also das.
Nee. Er hat sich ja auch die Zähne so ganz, ganz spitz. Also der konnte halt schon damit, ne? Dann halt scharf. Also, ja.
Ja, ich sehe schon, da sind viele Details, die, ja, die man dieser Doku noch entnehmen kann.
Ich war auch irgendwie, ganz ehrlich, so überrollt von der Doku, weil halt durch dieses Bildmaterial, man schafft das nicht, das Haus in einem Text zu beschreiben.
Wenn man sich vorstellt, was du beschrieben hast, dass da halt so viele Tierkadaver liegen, Exkremente und Schimmel überall.
Ja, das ist ekelhaft. Schon echt übel, also wirklich übel. Und dann der Mann da tagelang, die ihn verhungern lassen, also ganz, ganz schrecklich. Also gut, dass er echt, schade, dass er als Kind und Jugendlicher keine Hilfe bekommen hat, aber schade für die Leute, also was heißt schade, wir sind natürlich immer auch auf der Seite mehr der Überlebenden oder Nicht-Überlebenden, der Opfer, möchten aber auch immer, dass man ein Verständnis hat, warum Menschen sich vielleicht so verhalten, wie sie sich verhalten, was nicht heißt, dass wir das gutheißen. Ja. Was vielleicht noch wichtig ist, wir werden jetzt erstmal eine kurze Pause von einem Monat machen ungefähr. Vielleicht, wenn ich Lust habe, kommt vor 4 Wochen noch ein Fall. Aber ich bin jetzt in der Prüfungsphase und habt auch noch einen Job. Und
hört mal mehr unseren Podcast, das gerade hier
ja,
Big Money verdient.
Genau, mach mal hier, dass ich mal hier, weiß ich nicht, irgendwie mit mymesserblock24.com so Werbung schalten kann oder Alarmanlagen 800 oder Ofenkäse. La Rougette, wenn ihr das hört, ich mache eine Kooperation mit euch. Aber ihr müsst mich schon fragen. Also wenn ihr irgendwie mal La Rougette auf Instagram seht, markiert mich da einfach drunter. Ne? Wir wollen eigentlich nur umsonst Ofenkäse. Ja, und dass wir das hier irgendwie so ein bisschen für uns auch abschließen können und loslassen können, weil wir jetzt schon abends haben und gleich ins Bett gehen, würde ich sagen, machen wir unser Guilty Pleasure. Erotisch. Raffi, ich habe heute eine ganz besondere Guilty Pleasure-Kategorie mitgebracht. Die ist mir eben im Auto eingefallen. Ich dachte, das passt. Also Raphael und ich waren dieses Wochenende bei Raphaels Eltern in einem ganz kleinen Ort mit 200 Einwohnern auf einem Geburtstag gewesen von deiner Mama.
Ja.
Und
jetzt bin ich gespannt.
Ich habe da jemanden kennengelernt. Ich darf jetzt bald Trecker fahren. Mein Traum geht in Erfüllung. Uhu. Nee, auf jeden Fall ist unser Guilty Pleasure heute das Thema Dorfleben. Was ist dein Guilty Pleasure rund ums Thema Dorfkind sein? Verstehst du das ungefähr, was
ja,
ich meine?
Ja, muss ich jetzt überlegen. Guilty Pleasure vor allem.
Mhm. Wofür dich vielleicht ein städtischer Mensch auslachen würde.
Ja. Ja gut, was man früher so als Jugendlicher gemacht hat. Also man muss sich das ja so vorstellen, man muss dann ja auch nach Hause kommen irgendwie. Also das ist wirklich halt Land und dann, wenn man noch keine 18 ist oder hat halt keinen, der fährt, dann muss man ja irgendwie von Partys oder dann sowas muss man ja heimkommen. Und dann, wenn man Glück hat, fährt irgendwie noch um 12 oder um 1 so ein Bus. Geld für Taxi, boah, will man nicht ausgeben, also läuft man,
auch nicht da.
Läuft man oft größere Strecken. So. Und was man dann so als Jugendlicher gemacht hat, ist halt so Heckenspringen. Habt ihr das gemacht? Kennt ihr das? Man springt halt in Hecken rein.
Hä?
Die auf dem Weg sind.
Dann?
So Gartenhecken. Nix. Man ist halt halbstark und fühlt sich cool dabei. Ja.
Heckenspringen,
ja.
Alleine?
Nee, schon dann in der Gruppe so. Bisschen angetrunken, bisschen gehypt und so, macht Scheiß und dann hat man das schon mal gemacht, so.
Also, Raffi kommt aus dem Saarland. Ich möchte gerne mal wissen, ob es in anderen Dörfern auch Heckenspringen cool ist. Boah, ihr seid richtig gefährlich, ne? Heckenspringen, wuh!
Ja, mit 15, 16, Kati.
Sie hättet das heißt, irgendwie, weiß ich nicht, Graffiti oder, okay, das ist nicht so dorfmäßig. Also ich könnte eigentlich 10.000 Guilty Pleasures sagen, weil ich das Dorfleben so feier, wenn ich da bin. Wir haben in so einer kleinen Hütte gefeiert und ganz viele Bauern und eine Bäuerin war nicht dabei, ne? Es waren nur Bauern.
Ja.
Kamen und haben halt erzählt und dann kam es. Ich sollte den Kuchen anschneiden. Und dann kam eine aus dem Ort, die heißt Gertrude die Gute, kam zu mir, Kathi, was machst du da? Ich sag's jetzt nicht auf Saarländisch, ey, was machst du denn da? War es gut? Ich habe den Kuchen falsch angeschnitten. Denn Leute, passt auf. Wenn ihr einen Hefekuchen auf einem Kuchenbuffet habt, von einem Viertel 3 Stücke schneiden. Bei Sahnetorte von einem Viertel 4 Stücke schneiden. Weil sonst bist du aus der Community raus. Ja, das zur Anekdote. Und mein Guilty Pleasure ist auf jeden Fall Dorf-Life-mäßig der Pur-Party-Hitmix.
Ist das so dorfmäßig?
Ich weiß es nicht. Der Pur-Party-Hitmix, irgendwo so stelle ich mir, ich bin nicht auf dem Dorf aufgewachsen, aber immer wenn das so alle erzählen, da hat man dann halt so Disco Fox.
Disco Fox ist definitiv Guilty Pleasure. Disco Fox tanzen.
Disco Fox.
Da muss ich mal überlegen. Ich glaube, das habe ich tatsächlich nur in so Dorf Partyzelten getanzt.
Auf den pur Party-Hitmix.
Ja, auch. Kann man auch vieles tanzen, aber ja. Disco Fox definitiv. Kann ich aber auch gar nicht mehr.
Dann üben wir das mal auf. Ich lieb dich. Egal wie das klingt. Ich lieb dich. Du sollst jetzt eigentlich mitsingen. Ich weiß, dass es stimmt. Denn ich lieb dich.
Nee.
Okay, gut. Raffi lässt mich mal wieder alleine blamieren. Gut, bevor das hier eskaliert, machen wir uns jetzt den Pur Party Hitmix an und sagen tschö war.
Totschlag.